bin Kulturwissenschaftlerin und Bendo-Trainerin. Das ist Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Und ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Psychiatriekritik und hatte das Gefühl, es gibt im deutschsprachigen Raum sehr, sehr wenig aktuelle Veröffentlichungen zu dem Thema. Also es gibt durchaus einiges, was schon in den 80er, 90ern erschienen ist, aber etwas, was so aus den letzten Jahren stammt, also muss auch schon sagen, da hat sich jetzt auch schon wieder was verändert, also es wird auch immer mal wieder mehr dazu geschrieben. Aber ich dachte so, zum Bereich feministische Psychiatriekritik fehlt einfach noch was Aktuelleres, was man auch nochmal nachlesen kann. Und zu dem Thema gekommen ist einfach so, Psychiatrie ist ja inzwischen so eine Institution geworden, die sich nicht aus dem Alltag wegdenken lässt. Also wer nicht selber betroffen ist, kennt mindestens Leute, die von Psychiatrie betroffen sind. Und da, klar, manche machen auch positive Erfahrungen, aber eben auch jede Menge negative Erfahrungen. Und deswegen ist das Thema Psychiatriekritik, was eigentlich unbedingt wieder mehr in den Fokus gehört.
Das Büchlein ist relativ schmal, 82 Seiten, sehr klein, aber dafür auch sehr klein gedruckt. Da kann man natürlich nicht alles mit aufnehmen, was so kritikwürdig wäre an Psychiatrie. Kannst du mal beschreiben, wie du deine Auswahl getroffen hast, was in dieses Buch reinkommt?
Also ich habe natürlich festgestellt, so klar, es ist so eine Einführung, das sollte es auch sein, eine Einführung in Themen, über die man nachdenken kann. Und ich habe relativ viel den Fokus gelegt auf so Diagnosekritik und wie entsteht überhaupt das Wissen über Menschen, die für krank erklärt werden, und da immer auch so ein bisschen immer wieder einen kleinen historischen Blick, einfach weil ich immer wichtig finde, sich das anzugucken, dass Dinge wie Psychiatrie nicht einfach da sind, sondern wachsen mit der Zeit. Und habe genau darauf den Fokus gelegt. Da ich halt aus dieser feministischen Perspektive schreibe, habe ich nochmal was explizit zu patriarchalen Verhältnissen, zu so Diagnosen, die in feministischen Diskussionen auch immer mal wieder auftauchen, wie Trauma und Ähnliches, habe ich auch noch mal was geschrieben. Einfach weil es da vieles gibt, was in feministischen Debatten mich oft verärgert hat und ich da sehr notwendig finde, Psychiatriekritik mehr mit reinzubringen. Ich habe natürlich auch was zu Zwangsmaßnahmen, Medikamenten und Therapien geschrieben. Ich muss zugeben, dass das natürlich viel zu knapp ist. Also es ist halt einfach ein sehr, sehr dünnes Buch und da gibt es so viele unterschiedliche Ansätze und so viel zu schreiben. Und das konnte ich natürlich in dieser Einführung nicht machen, aber es geht darum, so eine kleine Idee zu wecken. Mit was für Themen kann man sich eigentlich beschäftigen, wenn man sich mit Psychiatriekritik beschäftigt?
Ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch schon seit Jahren, vor dem Hintergrund eigener Psychiatrieerfahrung. Bin da auch im Bundesverband Psychiatrieerfahrener engagiert und dieser Bundesverband hat vor einigen Jahren den 2. Oktober zum Welttag der Psychiatrietoten erklärt. Die Toten der Psychiatrie, die tauchen in deinem Buch nicht so explizit auf.
Genau, also das ist erstens, weil ich finde, dass es dazu Menschen gibt, die dazu gut arbeiten, dass hätte auf jeden Fall noch mal da mehr vorkommen können. Aber ich hatte halt den Eindruck, wenn ich da sehr tief rein eingehe, dann sprengt das so ein bisschen den Rahmen. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie nicht wichtig finde. Und das Schöne ist ja, ich gehe mit dem Buch ja auch sehr viel auf Lesetour und da gibt es sehr viele Diskussionen und da ist das auch immer mal wieder Thema. Also was macht eigentlich Psychiatrie aus und was passiert in der Psychiatrie und wie kann Psychiatrie auch tödlich enden?
Du sagtest, du hast dich mit Diagnosekritik beschäftigt. Die Frage, gibt es psychische Krankheiten oder ist das nur ein Konstrukt oder eine Erfindung, ist ja auch schon lange in der Diskussion. Kannst du mal kurz deine Einstellung oder deine Gedanken dazu zusammenfassen?
Das ist definitiv keine neue Diskussion. Für mich ist psychische Krankheiten nicht, dass es einfach so gibt, sondern das ist eine Erfindung der jeweiligen Zeit, in der wir leben. Das sieht man ja auch alleine daran, wie Diagnosen sich immer wieder verändern, welche Verhaltensweisen, Empfindungen und so weiter immer gebündelt werden zu Symptomen oder Krankheiten. Das ist ja ganz klar nicht einfach so da, sondern wird ja immer wieder neu definiert und neu geschaffen. So, und deswegen habe ich da eine sehr klare ablehnende Position zu psychiatrischen Diagnosen, weil sie ja letztendlich auch keine Hilfe oder Unterstützung anbieten, sondern dazu dienen, Menschen zu klassifizieren, um sie dann halt aussondern zu können, um sie dann behandeln zu können, also behandeln von zum Beispiel Vollpumpen mit Chemikalien. Also da ist ja, da passiert ja wenig Positives mit diesen Diagnosen. Auch wenn ich das in meinen Lesungen sehr oft erlebe, dass Menschen das halt sehr bedrohlich empfinden, wenn ich sage, ich habe eine radikale Kritik an den Diagnosen, weil dann sehr oft auch Menschen da sind, die sagen, ja, aber mir hat so eine Diagnose geholfen, besser zu verstehen, was mit mir los ist. Und das will ich ja den Menschen auch dann in dem Moment nicht absprechen, dass man halt in dieser Welt irgendwie manchmal Begriffe braucht für Zustände, in denen man sich befindet. Aber das sind dann oft auch nicht die Menschen, die unter massiver Gewalt in der Psychiatrie schon gelitten haben.
Wobei das eine schließt das andere nicht aus. Ich kenne auch wirklich Leute, die Gewalt in der Psychiatrie erfahren haben und trotzdem glücklich sind über den Stempel, sage ich das jetzt mal. Weil so hat das Kind wenigstens einen Namen. Und so ist dann vielleicht auch ein Fachmann, der mir erklären kann, was mit mir los ist.
Ja, das Problem ist halt, dass wenn der Fachmann mir das erklärt, der Fachmann natürlich auch eine ganz bestimmte Brille hat, eine Brille von Krankheiten, eine Brille von Defiziten. Das kann natürlich total gut laufen, deswegen finde ich das auch alles immer ein bisschen, es ist halt komplexer, weil wenn ich halt eine Person mit sehr viel Respekt vor mir sitzen habe, dann heißt es auch, dass sie vielleicht genauer guckt, was brauche ich und vielleicht tatsächlich auch Hilfe anbieten kann. Wenn es halt eine Person ist, die nach einfach bestimmte Kriterien in Büchern abarbeitet schlicht Medikamente verschreibt, von denen er oder sie selber nicht genau weiß, was sie alles für Folgen haben können, dann ist das ja wenig Unterstützung. Und ich glaube, das ist halt so, natürlich in meiner idealen Welt gibt es keine Psychiatrie und brauchen wir auch keine psychiatrischen Diagnosen. Aber da wir ja irgendwie in dieser idealen Welt nicht leben, kann es durchaus manchmal hilfreich sein, mit eben diesen Instrumenten zu arbeiten, die es halt gerade gibt. So, also das ist immer so diese Gratwanderung zwischen, ich habe eigentlich eine radikale Systemkritik und trotzdem kann es manchmal nötig sein, in Einzelfällen oder auch in manchen politischen Kampagnen damit halt zu arbeiten.
Du sprichst von einer idealen Welt, einer Utopie. Wie sehe denn deine Utopie aus?
Ich glaube, in meiner idealen Welt, auch schon ein bisschen größer gedacht, ohne Kapitalismus und Patriarchat natürlich oder sowas wie Rassismus. Ich glaube, vor allen Dingen im Umgang mit Krisen wäre meine ideale Vorstellung, dass es wesentlich mehr verschiedene Anlaufstellen für Menschen gibt, weil Menschen in Krisen oder schwierigen Lebenssituationen haben ja sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Also einen brauchen Platz zum Ausleben, zum Schreien, zum einfach sein können. Andere brauchen ganz viel Ruhe und Abgeschiedenheit. Und es ist sehr, sehr verschieden, was man braucht. Und natürlich ist für manche Menschen es hilfreich, bestimmte Substanzen zu sich zu nehmen, sei es jetzt illegalisierte oder nicht illegalisierte Substanzen. Das ist ja sehr, sehr vielfältig, was unterstützend wirkt. Und dafür haben wir ja überhaupt kein Angebot in unserer Gesellschaft. Also es gibt halt die Psychiatrie und es gibt ganz vereinzelt alternative Projekte, die sich bemühen, andere Ansätze zu schaffen. Aber in Deutschland ist das ja noch sehr, sehr gering, was es da gibt. Und ich glaube, es wäre halt sehr schön, wenn Menschen besser gucken könnten, was brauche ich gerade in einem bestimmten Zustand oder vielleicht auch, manchmal weiß man ja gar nicht, was man braucht, aber wenn die Palette von dem, was es gibt an Unterstützungsangeboten, sehr viel größer ist, dann kommt man vielleicht ja auch mehr auf die Idee, was denn überhaupt helfen könnte.
Nun haben wir keine ideale Welt. Wir haben eine Welt, in der es neben Psychiatrie sehr, sehr wenig Angebote gibt. Wir haben einen Kapitalismus, der die Leute dazu nötigt, sich in Fremdbestimmung und Arbeit zu begeben. Hast du Ideen, wie wir in der heutigen Welt schon Wege finden können, mit anderen Zuständen umzugehen? Ich meine, auch wenn wir die Krankheiten vielleicht nicht als solche bezeichnen würden, die Zustände existieren ja real. Menschen kommen in Krisen, Menschen verzweifeln an sich und der Welt oder Menschen kommen auf sehr ungewöhnliche Ideen, von denen sie dann auch zeitweise sehr intensiv überzeugt sind.
Naja, ich glaube, dass es halt schon jetzt nötig ist, Alternativen aufzubauen. Und es ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Also alleine der Bundesverband Psychiatrieerfahrene ist ja eine Vernetzung von Menschen, die in der Psychiatrie schlechte bis positive bis sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben. Also das ist ja schon alleine eine Vernetzung von Menschen. Oder die Peer-Beratungsstellen, die es in einigen Städten gibt, wo Menschen mit Psychiatrieerfahrungen andere Menschen unterstützen. Da gibt es ja immer wieder, gerade aus den betroffenen Verbänden, Ideen von, so kann man sich eigentlich unterstützen. Und gerade dieses Wissen, das ja auch durch durchlebte, überstandene Krisen oder auch Gewalterfahrungen in der Psychiatrie entsteht, das Wissen ist ja sehr, sehr wertvoll. Und das in einem Austausch auch zu nutzen, ist, glaube ich, sehr wichtig, um auch in der Welt, in der wir leben, Angebote machen zu können. Und ich glaube auch, zum Beispiel Informationen zu geben, wie funktioniert es denn in der Psychiatrie, weil wenn Menschen sich eben in Zuständen befinden von völliger Verzweiflung und dann nur die Psychiatrie als Option im Raum steht, dann kann es manchmal auch schon helfen zu wissen, was sind denn da die Abläufe, wie passiert das, worauf muss ich mich einstellen, an welchen Stellen darf und kann ich mich zur Wehr setzen, also so alleine Rechtsinformationen, was darf mir passieren, was darf mir eigentlich nicht passieren. Also die Rechtssicherheit in der Psychiatrie ist ja eine Katastrophe. Und ich glaube, dass da auch nochmal lohnenswert ist, mehr hinzugucken, dass halt wenigstens so grundsätzliche Menschenrechte gewahrt werden.
Ja, anfangs sagtest du, dass wir alle immer wieder mit Psychiatrie konfrontiert sind. Sei es, dass wir selber betroffen sind, dass wir Menschen kennen oder Angehörige haben. Eine weitere Konfrontation mit Psychiatrie läuft ja über die Medien. Jetzt im Oktober ist der Welttag der seelischen Gesundheit. Da geht es ja immer wieder um Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen. Was fällt dir zu dem Stichwort ein?
Schwierig. Ich glaube, das ist immer was, wo ich auch sehr gerne und viel drüber diskutiere, weil natürlich verstehe ich das Bedürfnis nach Entstigmatisierung von Zuständen und aber bei dieser Entstigmatisierung geht es ja vor allen Dingen um eine Entstigmatisierung von Krankheit, also um zum Beispiel klarzumachen, eine psychische Krankheit ist dasselbe wie eine körperliche Krankheit, der Vergleich wird ja sehr, sehr oft genutzt und auf der einen Seite führt das dazu, dass es, glaube ich, heute wesentlich anerkannter ist, zu sagen, ich habe Depressionen. Auf der anderen Seite macht es noch stärker, dass, jetzt ich bleibe mal beim Beispiel Depression, dass Depression sowas natürlich Gegebenes ist. Und dann verschwindet völlig aus dem Blick, dass das natürlich was damit hat, in welcher Welt wir gerade leben und zum Beispiel mit Leistungsfähigkeit was zu tun hat. Also mit der Idee, dass Menschen immer jeden Tag arbeiten können müssen und was da für komische Zeitgedanken und gesellschaftliche Ideale hinterstellen, verschwindet dann völlig aus dem Blick, weil diese Entstigmatisierungskampagnen fokussieren sich ja nicht darauf, dass diese Diagnose oder diese Zuschreibung auch schon ein Problem ist, sondern setzt halt an, dass das eine klare Gegebenheit ist und die eben halt nicht so gesellschaftlich diskriminiert werden kann, also darf. Mhm. Und deswegen bleibt das immer so ein heikles Thema. Also es ist nicht, dass ich nicht finde, ist es manchmal lohnenswert, auch da Kooperationen zu schließen und zusammenzuarbeiten. Trotzdem geht es mir nicht weit genug in der Kritik.
Wenn wir sagen, Depression ist eine Krankheit, Depression ist behandelbar und Depression tritt dann ein, wenn im Laufe von 2 Wochen drei Kriterien aus einem Katalog von Symptomatik zutreffen, dann geht es ja auch darum, Behandlung zu verkaufen, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Behandlung, Medikamente, Therapien und ja auch Heilsversprechen. Also es ist ja auch, was dahinter steckt, ist ja auch so ein Versprechen von Glück, das halt erwerbbar und erarbeitbar ist. Also wenn ich quasi nur lange genug an mir arbeite und mich nur genug anstrenge und mich selbst mit Medikamenten, Gesprächstherapien und so weiter, Verhaltensveränderungen zurichte, dann kann ich zu einem glücklichen und funktionsfähigen Mitglied dieser Gesellschaft werden.
Wenn ich mir diese Kampagnen anschaue, fällt mir immer wieder ein Widerspruch auf. Einerseits sagt Psychiatrie, das sind Krankheiten, das sind auch Veränderungen im Hirnstoffwechsel, das sind auch genetische Einflüsse, die dazu führen, dass Menschen Schwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten machen. Auf der anderen Seite wird als Grund dann doch auch immer wieder die Arbeitswelt, die Lebenswelt, die Sorge um Finanzen und so weiter angeführt. Da widerspricht sich die Psychiatrie ja teils auch selbst. Versucht das natürlich dann in diesem biopsychosozialen Modell alles zusammenzufassen, aber ja.
Ja, ich glaube, das ist halt so, ganz kommen wir halt nicht drumherum, anzuerkennen, dass Arbeitswelt, was mit Menschen macht, das zu übergehen, da muss man ja schon wirklich sehr stumpf sein, um das irgendwie nicht zu sehen. Aber was daraus folgt, ist ja nicht die Idee von, wir müssen diese Arbeitswelt verändern. Wir müssen verändern, dass Menschen in so krasse Notsituationen geraten, aufgrund von Arbeit oder fehlender Arbeit oder ähnlichen Zuständen. Das ist ja nicht die Idee, dass man das verändern kann, sondern dann muss halt quasi der einzelne Mensch angepasst werden, um sich da besser eingliedern zu können. Und es ist schon sehr spannend, was du da aufzeigst, diese Kombination, wie sich halt auch versucht wird, diese gesellschaftskritischen Themen zu eigen zu machen und zu sagen, ja, hier, wir haben das auch auf dem Schirm, und gleichzeitig halt ja einen deutlichen Trend zu mehr genetischer Forschung, mehr Verankerung von Problemen im Gehirn und daher auch sehr wenig kritische Auseinandersetzung mit, was hat denn genetische Forschung in Deutschland für eine Geschichte? Kommt da ja drin nicht vor. Also sich einfach mal anzugucken, was passiert in dieser Forschung, wozu führt das, wenn wir nachprüfen, welche Menschen welche Probleme im Gehirn feststellbar haben sollen.
Alleine zu den Themen könnte man sehr viel komplexere und ausführlichere Bücher schreiben, wenn man sich diese Forschung anschaut. Genau, ich habe ja den Bundesverband Psychiatrieerfahrener erwähnt. Wir haben uns ja nicht Bundesverband psychisch Kranker genannt. Es wird auf der anderen Seite immer wieder von den Menschen mit psychischen Erkrankungen gesprochen und als eine feststehende Gruppe sozusagen definiert, für die Angebote gemacht werden. Eine psychische Erkrankung kann ja auch von Vorteil sein, weil man berentet wird, nicht mehr arbeiten muss und trotzdem Geld bekommt oder gewisse Leistungen bekommt, die andere nicht erhalten. Also Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, wird das ganz schön schmackhaft gemacht, sich als psychisch krank zu sehen.
Ja, natürlich, weil es halt irgendwie viele Versprechen hat und das, was du angesprochen hast, die rein materiellen Auswirkungen davon, wenn ich halt diesen Stempel habe. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen die Lösung ist. Es ist ja quasi ganz klar eine Lösung, die innerhalb dieser Gesellschaft funktioniert und die innerhalb eines kapitalistischen Systems funktionieren soll, nämlich eben die Menschen, die halt am Rande stehen, auch ruhig zu halten. Wenn ich halt quasi all das bekomme, dann fange ich auch nicht an, nicht per se, das heißt nicht, dass Menschen das nicht trotzdem tun, aber die Gesellschaft umstürzen zu wollen, sondern es ist ja auch ganz klar ein Versuch, Menschen ruhig zu halten und das ganze komplexe System von Psychiatrie, Psychopharmaka-Industrie und so weiter aufrechtzuerhalten.
In dem Bundesverband Psychiatrieerfahrener erscheint ja auch unser Rundbrief viermal im Jahr. Peter Lehmann hat dort eine doch sehr harsche Kritik an deinem Büchlein veröffentlicht. Er bemängelt, dass du wenig darauf eingehst, dass 3/4 der Psychopharmaka an Frauen verschrieben werden, dass Elektroschock in deinem Buch keine Rolle spielt, dass der Diskurs aus den späten 70ern und den 80ern in deinem Buch kaum Erwähnung findet.
Er hat ja viele Kritiken angesprochen, wo ich denke, ja klar, in einem dreimal so dicken Buch wäre ich gerne auf all das ja auch intensiver eingegangen. Ich glaube, für mich war ja die Herausforderung, dass ich einmal ein Buch geschrieben habe für Menschen, die zum Beispiel Psychiatrie-Erfahrung haben und sich aber noch nicht vernetzt haben und noch mit wenig Kritik in Kontakt bekommen sind, dann einerseits an eine feministische Debatte ein Buch da reingegeben, die sich überhaupt nicht mit Psychiatriekritik auseinandersetzt. Also es ist halt ein sehr vielfältiges Publikum und daher auch nicht so leicht auszuwählen, was da interessant ist. Und natürlich kann man sehr viel mehr zu Elektroschocks und auch zu Medikamenten schreiben. Ich bin da in einem Buch auch, habe ich auf jeden Fall auch auf Peter Lehmann verwiesen, weil da ja schon einiges zu geschrieben wurde, dass in sehr viel dickeren Büchern nochmal expliziter auf Themen eingeht. Ich glaube, es reicht halt einfach nicht, darauf zu verweisen, dass es Texte aus den 80ern gibt, im englischsprachigen Raum vor allen Dingen. Das macht es halt nicht weniger notwendig, dass es in einer deutschsprachigen Diskussion dazu neue Werke und neue Bücher gibt. In einer wissenschaftlichen Abhandlung, die darum geht, aufzuzeigen, was gibt es bisher schon alles an Texten oder so, macht es sicherlich Sinn, da anders ranzugehen. Aber mir ging es erstmal darum, bestimmte inhaltliche Themen wieder mehr in den Fokus zu setzen. Und das ist mit diesem Buch auch gelungen. Also die Menge an Anfragen, die ich alleine bekomme für Lesungen und Vorträge, macht für mich sehr, sehr deutlich, dass das einen großen Nerv trifft und auch irgendwie zu den Veranstaltungen immer sehr, sehr viele Menschen kommen, weil so die Erfahrung ist, dass es halt irgendwie sehr wenig gibt und das Interesse aber sehr, sehr groß ist. Und das heißt nicht, dass die Arbeit, die andere geleistet haben oder die der Antipsychiatrie-Verlag bisher schon geleistet hat oder Autorinnen in den 80ern geschrieben haben, dass das nicht wichtig ist. Das sind ja alles Sachen, die auch inspirieren zu dieser Arbeit oder die auch auf Diskussionen immer wieder auftreten. Aber das macht es halt nicht weniger notwendig, da nochmal neu reinzugehen.
Eine Frage, wirst du dich weiter damit beschäftigen? Können wir auf ein etwas weitergefasstes Buch warten?
Also ich hoffe auf jeden Fall. Also ich bin immer mal wieder am Weiterdenken, wo man nochmal weiterarbeiten kann. Und gerade auch die ganzen Diskussionen, die ich auf Lesung habe, ich lerne ja auch immer total dazu. Also und das genieße ich ja auch in diesem Austausch und in den Diskussionen, gemeinsam weiterzudenken und zu überlegen, wo kann es jetzt weitergehen, wo muss man noch hingucken, was muss noch passieren. Und deswegen werde ich mich auf jeden Fall weiter in Artikeln, politischem Aktivismus, im persönlichen Umfeld weiter mit dem Thema beschäftigen. Das lässt mich jetzt auch nicht mehr los.
Im angelsächsischen Sprachraum ist die Bewegung der Psychiatrieerfahrenen, aber auch die Mad Pride-Bewegung sehr viel stärker. Mhm. Auch kritische Psychologen, kritische Psychiater sind dort viel besser vernetzt und man hört dort sehr viel deutlichere Kritik an dem ganzen System.
Ich glaube, das hat halt so ein bisschen mit der deutschen Geschichte einfach zu tun. Wenn man sich anguckt, wie die Psychiatriegeschichte nach dem Nationalsozialismus verlaufen ist, haben wir ja ganz klar wahnsinnig viele Kontinuitäten. Wir haben super viele Posten, die von Psychiatern aus dem Nationalsozialismus bis irgendwie lange, lange Jahre später, bis vor 20 Jahren oder so, sind da halt immer noch viele Posten besetzt. Ich habe jetzt nicht genau verfolgt, was jetzt noch in den letzten 20 Jahren war, aber man merkt halt so, dass so in den 2000ern so langsam innerhalb auch dieser sogenannten Fachverbände eine Auseinandersetzung der eigenen Historie passiert und eine kritische Auseinandersetzung und die ist ja ein Stück weit vorher blockiert gewesen. Und ich glaube, dass halt auch diese Geschichte, diese fehlende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Rolle der Psychiatrie darin, dass das auch dazu führt, dass halt eben diese kritische Bewegung innerhalb zum Beispiel von so Fachverbänden kleiner ist und deswegen auch weniger Aufmerksamkeit gibt für betroffenen Bewegungen. Also weniger quasi wissenschaftliche Anerkennung Also ich kann mir gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt.
Bei mir fallen jetzt noch einige Punkte ein, die mir in dem Buch fehlen. Zum Beispiel auch von der Geschichte der Psychiatrie im Zusammenhang mit Krieg und Militär. Also es gab ja im Ersten Weltkrieg schon einen ganz massiven Schub, dass Psychiater eben dazu da waren, Menschen eben einsatzfähig oder eben auch einsatzunfähig zu schreiben. Dasselbe haben wir ja heute nicht in Bezug auf Krieg und Militär, aber auf Arbeit. Der Psychiater hat eben die Macht, mich krank zu schreiben. Oder eben wenn ich kein körperliches Leiden finden kann, habe ich dort die Möglichkeit, mich über eine psychiatrische Diagnose auch der Arbeitswelt zu entziehen.
Wäre auf jeden Fall eine spannende Ergänzung. Vor allen Dingen, weil diese Macht, krank zu schreiben, wie du das gerade angesprochen hast, hat ja auf so vielen Ebenen Auswirkungen. Einmal Auswirkungen für die, die krank geschrieben werden, dann Auswirkungen für die, die das ja auch ausführen. Also es macht ja auch was mit der Person, die krank schreibt. Das denken wir uns, glaube ich, zu oft raus. Und natürlich macht das auch was mit der Gesellschaft und wie das genutzt wird. Um da jetzt quasi den Vergleich zu ziehen, müsste ich mich damit nochmal genauer auseinandersetzen. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Zum Schluss, hast du eine Perspektive, einen Wunsch an eine psychiatriekritische Bewegung hier in Deutschland? Oder was wären die nächsten Schritte, dass man mal über den kleinen Pool an aktiven Betroffenen hinauskommt?
Der Punkt ist ja, dass von psychiatrieerfahrenen Seite aus ja sehr viel Aktivismus erfolgt oder ja auch Thematisierung von Problemen erfolgt und die Thematisierung der Lebenszeitverkürzung von Psychopharmaka, das passiert ja durch Psychiatrieerfahrene, das kommt ja nicht einfach woanders her. Und was es halt fehlt, finde ich ein Stück weit auch, dass uns halt so politische Bewegungen in Deutschland überhaupt Psychiatriekritik als Thema anerkennen oder mit auf ihre Agenda nehmen. Das hatten wir in den 80ern sehr viel deutlicher, dass es mit zu herrschaftskritischen Protesten gehörte, auch gegen die Psychiatrie zu sein. Und das gibt es ja heute fast gar nicht, so ein Verständnis davon, dass das Teil von Herrschaft ist, die Psychiatrie. Und ich glaube, da müssen politische Bewegungen nochmal sehr viel mehr leisten.
Die Psychiatrie hat ja seit der Enquete 75 sehr stark an ihrem Image gearbeitet.
Ja klar, das Image macht es dann leichter, dass halt man ignorieren kann, welche Probleme auch weiterhin bestehen. Aber wenn man halt eben genau hinguckt oder mal die Broschüre den Rundbrief vom Bundesverband Psychiatrieerfahrene liest, dann wird ja sehr deutlich, dass die Probleme nicht verschwunden sind, dass es weiterhin sehr viele Probleme und Kämpfe gibt. Ich glaube, das Problem ist, dass sie halt sehr vereinzelt werden, dass es wenig Verknüpfungen zwischen anderen sozialen Bewegungen und psychiatriekritischer Bewegung gibt.
Was schlägst du vor, um das zu ändern?
Einmal miteinander in Dialog treten, und das ist ja zum Beispiel ein Teil dessen, was ich ja auch versuche, da ich als Feministin sehr viel in feministischen Räumen mich bewege, da reinzutragen, Leute, es ist notwendig, Psychiatriekritik zu betreiben, und nein, es ist nicht einfach was Gutes und alles nett, sondern es hat ganz viel mit Gewalt zu tun und wir müssen darüber reden. Und ich glaube, dass das auch in anderen sozialen Bewegungen notwendig ist, das mehr da reinzutragen. Das kann durch Gespräche sein, das kann durch gemeinsame Demonstrationen sein. Große Schnittpunkte gibt es ja natürlich auch zur Anti-Knast-Bewegung, zur Kritik an eben diesen Repressionsinstitutionen. Und vielleicht brauchen wir einfach nochmal mehr Texte, mehr Podcasts, wie du und ihr ihn macht. Das finde ich total fantastisch von der Arbeit. Und nochmal deutlich machen, in Demonstrationen auf der Straße, im Internet, auf allen Plattformen, was Psychiatrie eigentlich mit Gewalt zu tun hat.
Sagt Piet Thesing. Noch kurz zum Abschluss, wenn man dich kontaktieren möchte, zum Beispiel einladen möchte für einen Vortrag, wie geht das am besten?
Kann mich einfach über mail@feministischepsychiatriekritik.de anschreiben.
mail@feministischepsychiatriekritik. Und das Buch, das ist im Unrast Verlag Münster erschienen, hat 82 Seiten und wird für 7,80 € im Handel verkauft.